Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Sacharja 9, den Versen 9 bis 10. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vielen von uns wird der Königsjubel des Propheten Sacharjas als Adventslied bekannt sein. Wir haben es gerade gesungen, Tochter Zion, freue dich. Das berühmte Adventslied, das auch in diesem Jahr in vielen Kirchen gesungen wird, hat eine interessante und sehr erhellende Entstehungsgeschichte. Ursprünglich wurde es von Georg Friedrich Händel als Oratorium Judas Makkabäus komponiert. Anlass war die erfolgreiche Niederschlagung des Jakobiteraufstands in England im Jahr 1746. Das Oratorium war eine Huldigung an den siegreichen Feldherrn, den Herzog von Cumberland. Das Oratorium über Judas Makkabäus zu schreiben lag nahe. Judas Makkabäus war ein Freiheitskämpfer, der sich im 2. Jahrhundert vor Christus gegen den Machthaber Antiochus IV. Auflehnte. Und anfangs wurde Makkabäus von seinen Landsleuten als Messias gefeiert. Sein blutiger Partisanenkrieg und die Rückeroberung Jerusalems wurden als Zeichen des messianischen Zeitalters gedeutet. Und so erinnert das Oratorium auch musikalisch an einen Triumph- und Siegesmarsch. Der Anfang und Schlussteil ist von schwungvollen Akkorden geprägt, die in Halbnoten einherschreiten. Der ursprüngliche Text lautete, See the conquering hero comes, sound the trumpet, beat the drums. Kein Wort wurde über einen Friedensfürsten verloren. Es ist eine Hommage an die Gewalt und Kriegskunst des englischen Feldherrn. Das Siegeslied wurde dann später vom britischen Thron aufgenommen und wird bis heute in England als patriotischer Gesang gesungen. Etwa 1826 dichtete der evangelische Theologe Friedrich Heinrich Ranke einen neuen Text. Und dazu wählte er ausgerechnet die Verse aus Sacharja 9. Damit wurde die Bedeutung des Liedes umgekehrt. Statt die gewaltsame Niederschlagung von Aufständischen zu besingen, zeugte es nun von der Hoffnung auf einen Friedefürsten. Ein König, der nicht hoch auf dem Kriegsross reitet und das Recht des Stärkeren diktiert, sondern auf einem Esel den Frieden in die Welt trägt. So entstand aus einem Sieges- und Kriegslied ein Friedenslied. Aus einem Triumphator wurde ein Gerechter und ein Helfer. Aus einem Sieger wurde ein Friedensstifter für alle Völker. Das Lied fand schließlich Eingang in die deutsche Schulliedersammlung und es verbreitete sich von dort aus schnell in die Kirchen. Im Dritten Reich wurde es als Weihnachtslied verboten und aus der Sammlung christlicher Weihnachtslieder entfernt. Nicht verwunderlich. Ein Friedefürst, der auf einem Esel reitet, vertrug sich nicht mit Militärparaden, Stechschritt und Genozid. Heute erschallt erneut der Ruf zur Freude. Freude inmitten einer Welt, die von Konflikten zerrissen wird. Konflikten, in die wir Friedenstruppen entsenden, wie etwa gerade in Bergkarabach. Konflikte, die immer noch im Namen von Religion ausgetragen werden und sich mit Bomben und feigen Terror gegen die Bevölkerung richten, wie in Malawi, Syrien, Afghanistan, dem Irak oder Frankreich. Konflikte, in denen sich Machthaber immer noch aufführen wie antike Großkönige und Menschen wie Schachfiguren hin und her schieben. Es fällt schwer, zwischen dem Kriegsgetöse und dem Lärm militärischer Paraden jenen Friedensruf zu vernehmen, geschweige denn ihm zu glauben. Doch der Prophet Sacharja verkündet, dass das Oratorium der Welt umgeschrieben werden muss. Alle, die die Macht auf dieser Erde missbrauchen, alle, die Macht vor Recht und Gewalt vor Liebe ergehen lassen, alle, die sich aus Liebe zur Macht zu Herrschern emporschwingen und den Armen den Fuß in den Nacken setzen, sind Fremdherrscher. Sie mögen auf hohen Rossen reiten oder in Regierungsmaschinen fliegen, in großen Staatspalästen residieren und ihre Macht in pompösen Paraden zur Schau stellen. Doch sie sind im Gehen. Unser Herr aber ist im Kommen. Die Bilder, mit denen Sacharja diesen Herrn beschreibt, wirken wie eine Karikatur, ein schlechter Witz in Anbetracht der Welt. Ein König soll er sein, und doch reitet er nicht hoch zu Ross. Er unterstreicht seine Macht nicht durch Kriegsmaschinerie, sondern er kommt auf einem Esel, das Reittier einfacher Leute, ein Gebrauchtwagen der Antike. Seine Macht lässt sich nicht daran messen, wie viele Völker und Menschen er unterjocht hat, wie weit er seine Grenzen und seinen Einfluss ausgedehnt hat und wie viel Geld er den Armen abpressen konnte. Arm kommt er daher. Ein Armer, den Armen zu helfen. Ein Bettelkönig würde man ihn heute schimpfen. Als Sacharja diese Worte verkündeten, rang sie den Mächtigen höchstens ein Lachen ab. Ein Bettelkönig auf einem Esel, der wird die Reiche der Babylonier, Perser und Griechen nicht ins Wanken bringen. Als er dann wirklich kam, auf einem Esel, als armer Wanderprediger nach Jerusalem, waren sich die Mächtigen da nicht mehr so sicher. Da hatten sie den Mord an ihnen schon längst geplant. Denn da war auf einmal jemand, der nicht aus Liebe zur Macht agierte. Er lebte die Macht der Liebe. Und damit hatten sie nicht gerechnet. Ein König, der am Tisch der Mächtigen mitmischen will, den kann man in seine Schranken verweisen. Aber ein König, der keinen Anspruch erhebt? Einen, dessen Reich nicht von der Welt ist? Einer, der nicht knechtet, sondern frei macht? Einer, der nicht aus Liebe zur Macht regiert, sondern mit der Macht der Liebe? Dem ist nur schwer beizukommen. Denn wenn die Menschen anfangen, der Liebe Gottes zu glauben, dann hat Religion als Herrschaftsinstrument ausgedient. Wenn Menschen anfangen, sich in Liebe zu begegnen, dann werden Hass, Neid und Missgunst stumpfe Waffen. Und wenn die Menschen anfangen, sich selbst zu lieben und ihren Träumen und Gefühlen zu vertrauen, ja, dann können sie nicht mehr kontrolliert werden. Solange Macht die Währung der Welt ist und sie sich durch Angst und Hass eintreiben lässt, solange werden mehr Rosse und Streitwagen, mehr Panzer und Kampfflugzeuge die Antwort bleiben. Aber wenn es nicht mehr um Macht geht, dann sind Rosse und Streitwagen nutzlos und der Kriegsbogen zerbricht. Und deswegen ist Diktatoren und Despoten seit jeher daran gelegen, diese Botschaft der Liebe zu unterdrücken, denn sonst hat ihre Macht ausgedient. Im heutigen Litauen liegt der sogenannte Hügel der Kreuze. Der Hügel war seit jeher ein Pilgerort für Menschen und wer ihn besuchte, stellte dort ein Kreuz auf. Als 1953 nach dem Tod Stalins politische Gefangene und Deportierte aus den Gulags heimkehrten, begannen sie ihre Kreuze auf dem Hügel aufzustellen. 3 Jahre später beschloss das Kommunistische Komitee Litauens, die Kreuze zu vernichten. 200 Kreuze wurden verbrannt, eingeschmolzen und zerschlagen. Doch in der Nacht wurden sie neu errichtet. 1973, 74, 75 wurde die Zerstörung wiederholt. Ohne Erfolg. Es wurden jedes Mal mehr Kreuze und inzwischen zählt der Hügel mehr als 55.000 Kreuze. Die mächtige Militärmaschinerie der Sowjetunion stand nur der Glaube der Menschen gegenüber. Mit derselben Hilflosigkeit begegnete die DDR-Diktatur Christen, die mit brennenden Kerzen aus ihren Kirchen zogen. Das britische Empire wurde von Gandhi sanft besiegt und Martin Luther King zersetzte das Fundament der Rassentrennung mit einem Traum von Brüderlichkeit. Bulldozer, Schlagstöcke und Kriegsgerät blieben wirkungslos, weil diese Menschen nicht um Macht spielten, sondern an die Liebe Gottes glaubten. Und heute? Auf welches Pferd setzen wir oder setzen wir auf den Esel? Die Antwort fällt nicht leicht und sie will gut überlegt sein. Denn wir merken doch an allen Ecken und Enden, wir können den Frieden Gottes nicht erzwingen. Ja, wir können ihn nicht einmal herbeibeten. Die Worte Sacharjas warten auf Erfüllung. Und der Weg dorthin ist gesäumt mit Gewalt und Krieg und schmerzvollen Kompromissen. Pazifismus allein ist keine Lösung für alle jene armen und schwachen Frauen und Kinder, die irgendwo eingekesselt im Krieg auf Hilfe und Schutz warten. Ohne militärische Friedensmission sind viele von ihnen hoffnungslos verloren. Doch Frieden durch Macht erzwingen, das kann und das darf nicht zur Normalität werden. Zwischen theologischer Diskussion im Elfenbeinturm und Realpolitik klafft ein Loch. Nur was sollen wir dann anfangen mit der Botschaft Zacharias? Wir können einstimmen in den Königsjubel. Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt. Der Königsjubel ist mehr als ein nettes Beifallklatschen. Seit jeher war der Königsjubel eine Akklamation. Er ist eine Zustimmung zum Herrscher, zu seinem Recht und seiner Herrschaft. Der Adventsjubel Zacharias zu unserem Jubel machen, bedeutet Christi Herrschaft anerkennen. Es bedeutet, seiner Macht der Liebe zu folgen. Das ist zunächst eine Zusage. Gottes Liebe ist für uns, egal was irgendwelche Prediger verkünden, es regiert die Liebe Gottes. Und wir dürfen auch uns selbst lieben, auch wenn andere uns klein halten wollen. Wir dürfen uns selbst trauen, unseren Wünschen, Träumen und Gefühlen. Und wenn wir diese verinnerlichen, dann beginnt die Herrschaft Gottes in unserem Leben. Dann erfüllt sich bruchstückhaft der Advent. Ja, und dann gilt natürlich auch aus der Macht der Liebe leben. Barmherzigkeit und Erbarmen üben, immer wieder. Trotz allem Scheitern und aller Kompromissen. Nicht nur im Kleinen und im Alltäglichen. Nein, das gehört eingefordert in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Und auch dann können wir erleben, es wird Advent. Zum Adventsjubel gehört aber auch, seine Brüchigkeit anzuerkennen. Gottes Herrschaft ist noch nicht da. Sie will sich langsam durchsetzen. Es wird noch viele faule Kompromisse brauchen. Doch der Jubelruf, siehe, dein König kommt, soll uns immer wieder daran erinnern, dass es eine andere Wirklichkeit gibt. Dass diese Welt anders funktionieren sollte. Und trotz aller nötigen Realpolitik soll es uns daran erinnern, dass Gottes Angebot nicht ins Unverbindliche verwässert werden darf. Und dort, wo es eben nicht anders möglich ist, darf es nur eine Notlösung sein. Und zuletzt erinnert der Adventsjubel daran, dass Gottes Reich kommen wird. Egal wie es mit der Welt steht, egal welche Machthaber gerade das Sagen haben, egal wie sehr wir Menschen uns in Macht und Gewalt verstricken. Irgendwann wird Christus vollenden. Unsere Zeit, die Zeit der Gewaltherrscher, wird ablaufen. Die Despoten dieser Welt, sie können nur auf Zeit spielen, denn die Zeit des Friedensfürsten hat begonnen. Vielleicht lernen wir so gesund mit dieser Spannung umzugehen, mit dem Anspruch des Reiches Gottes und der Realität unserer Welt. Wir können die Begleitmusik dieser Welt nicht ändern, aber wir können zumindest ihren Text umdichten. Wir können eine zweite Stimme hinzufügen, so wie Heinrich Ranke. Wie kann das konkret aussehen? Wenn Menschen auch dieses Jahr vor Weihnachten die Flucht nach Europa wagen, können wir dem mit Adventsjubel begegnen? Hosianna, dein König kommt! Wir können jubeln über all jene, die hier einen sicheren Hafen gefunden haben. Das ist noch nicht Gottes Friedensreich, aber vielleicht ein Bruchsplitter davon. Wir können jubeln über die Menschen, die sich in Seenotrettung und Flüchtlingshilfe engagieren. Das ist noch nicht das Reich Gottes, aber ein Bruchsplitter davon. Wir können jubeln und unsere eigene Liebe zu den Menschen entdecken. Damit ist Gottes Reich noch nicht da, aber es bricht an. Wir können jubeln und damit mahnen, dass solange Menschen verfolgt werden, vor Hunger und Krieg flüchten und vor unseren Küsten ersaufen, wir uns nicht damit abfinden dürfen. Wir können deutlich machen, dass solange es Friedenstruppen, Welthungerhilfe und Rassismusbeauftragte und Friedenskonferenzen braucht, wir nur aus Kompromissen und Behelfen leben. Nötigen Kompromissen, sicher, die aber hinter allem Anspruch zurückbleiben. Denn Gottes Reich fordert etwas anderes. Die Zwischenzeit, Die Adventszeit ist voller Enttäuschung, Rückschläger und Misslingen. Kriege und Hunger gehen weiter. Menschen ertrinken vor unseren Kisten. Integration scheitert an Europäern und Flüchtlingen gleichermaßen. Die Mahnungen der Kirchen werden überhört. Nicht nur von den Regierenden, sondern von uns allen. Und es wird weiterhin an Liebe, Barmherzigkeit und Entschlossenheit mangeln. Doch der König kommt. Eines Tages werden diese Verstrickungen enden. Irgendwann werden unsere Verstrickungen enden. Diese Perspektive kann uns den Mut geben, zu handeln. Und sei es durch faule Kompromisse. Tochter Zion, freue dich, dein König kommt. Ein Jubel, der in unserer Welt ankommen will. Gottes Liebe will zu uns kommen und uns frei machen. Ein Jubel, der nicht in Innerlichkeit stecken bleiben darf. Er erhebt den Anspruch auf unsere Welt und dahinter darf er nie zurückbleiben. Und dort, wo seine Botschaft übertönt und verwässert wird und an unserer Realität scheitert, bleibt die Zusage: Unser König kommt. Und das ist allemal Grund zu jubeln. Amen.